Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, hier zu sein. Ich glaube, letztes Mal, ich kann mich an diesen Ort gar nicht erinnern, weil ich glaube, letztes Mal, wo ich hier war, wart ihr auf der anderen Seite. Nummer 16, glaube ich, ne? Deswegen stand ich heute auch bei 16 und da rief ich ihn an und fragte, hey, ich sehe keine Leute, keine Musik. Also er sagte, ja, wir sind nach vorne, auf die 1. Jawohl, so muss es sein. Ja, schön hier zu sein. Leider mit einem sehr traurigen Thema. Ein sehr trauriges Thema. Aber es ist ein Thema, ein Tabuthema. Und ich kann euch eins sagen, darüber redet man selbst unter Christen nicht. Und ich muss euch ehrlich sagen, die Erfahrung, die ich gemacht habe bei uns in der Gemeinde, in der Jugend, die hatten das Thema vorgeschlagen und dann hatte ich das Thema gehalten und wir hatten im Vorfeld anonyme Fragen stellen lassen. Und ich kann euch ehrlich sagen, es hat mich von den Socken umgehauen. Jugendliche haben die Fragen, Christen, Gemeindemitglieder haben die Fragen gestellt, ich bin zurzeit depressiv, mir geht's gar nicht gut. Ich trage mich die ganze Zeit mit dem Gedanken, mich umzubringen. Und ich fragte mich, wie geht das? Wie geht das, dass wir es nicht schaffen, die Barriere nicht schaffen, darüber zu reden? Deshalb gibt es nur einen Weg, der Weg nach vorne. Straight durch. Wir müssen darüber reden. Wir müssen diese Tabuthemen brechen, weil es anders nicht funktioniert. Es kann nicht sein, dass Gemeinde zusammenkommt und in ihrem Herzen eine tiefe Trauer und Traurigkeit ist. Es kann nicht sein, wenn ich nach der Gemeindeversammlung stehe und jemand fragt, wie geht's dir? Und ich sage, nicht gut. Oh, Entschuldigung, schon weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Wir müssen sagen, dass es uns gut geht. Ganz ehrlich, wir wissen nicht mehr genau, wie wir damit umgehen sollen. Wisst ihr, und deshalb ist mir das so ein Anliegen, darüber zu reden, heute auch im Gottesdienst. Vielleicht den Start als erstes, Alltagsverstimmung ist keine Depression. Heute redet man überall über Depression. Wenn jemand ein bisschen traurig ist und sagt, hey, du bist ja Depri, hey, was ist mit dir los? Also das ist schon so ein Modewort geworden. Ja, Alltagsverstimmung ist aber keine Depression. Wisst ihr, wenn wir das nicht trennen, wenn wir da nicht eine genaue Diagnostik mit reinbringen, dann werden wir das vertauschen und werden wir diese Krankheit, so würde ich es bezeichnen, nicht richtig behandeln können. Wisst ihr, also Stimmungsschwankungen sind alltäglich. Jeder von uns hat Schwankungen in der Stimmung, zum Beispiel zwischenmenschliche Belastung, wenn wir Probleme miteinander haben, wenn wir berufliche Überforderung haben, körperliches Unwohlsein kann dazu führen, dass wir uns nicht gut fühlen, dass wir depressiv verstimmt sind. Und manchmal sind diese Stimmungsschwankungen auch ohne Grund. Sie sind einfach da, wisst ihr, und wir leben heute in dieser Zeit, wo wir viel zu viel und viel zu oft zu Mitteln greifen, wo wir sofort diese Verstimmungen versuchen zu beseitigen. Zum Beispiel zu unterdrücken durch Medikamente, durch Beruhigungsmittel. Das wird bei jeder kleinsten Verstimmung, und ich gehe zum Arzt und ich bekomme sofort Antidepressiva verschrieben. Das heißt, viel zu viele Menschen nehmen eigentlich diese Medikamente. Das ist ein Fakt, weil das viel zu oft viel und viel zu schnell verschrieben wird. Oder durch künstliche Erzeugung, durch Genussmittel, Lebensstil, Extremsportarten oder Ablenkungen versuchen wir uns mit bestimmten Unwohlsein oder Stimmungsschwankungen, die da sind, sie zu vermeiden oder sie wegzutun. Mein Tipp ist, lernen mit den alltäglichen Gemütsschwankungen fertig zu werden. Lerne damit fertig zu werden. Sie sind nicht ohne Grund da. Sie haben einen Sinn. Auch Trauer zum Beispiel ist keine Depression. Trauer ist keine Depression, sondern eine normale Reaktion auf einen Schicksalsschlag oder einen schwerwiegenden Verlust. Du darfst trauern und du musst trauern. Trauerphasen gehören dazu, damit man loslassen kann. Was ist jetzt Depression, wenn Verstimmung keine Depression ist, in erster Linie ist? Depression hat man teilt heute in zwei Bereiche. Zunächst mal reaktiv als Folge einer belastenden Ereignisses, zum Beispiel Misserfolg, Schicksalsschlag, Scheidung, ein Trauma, traumatisches Erlebnis. Reaktiv bedeutet, ich reagiere darauf. Da habe ich etwas erlebt in meinem Leben, was schlimm ist, was ich vielleicht ein Unfall, was auch immer, eine gewisse Krankheit, und das ist so schlimm, dass ich darauf reagiere mit einer Depression. Ich kann krank werden an diesen Dingen, die mir im Leben widerfahren. Das ist die eine Seite. Und dann die zweite Seite ist die endogene Seite. Das heißt, nicht nur auf das, was auf mich zukommt, sondern das, was in meinem Körper selbst ist, zum Beispiel Krankheiten. Es ist nicht immer so, dass man depressiv wird dadurch, was man erlebt, sondern man kann manchmal diese Krankheiten in seinem Körper schon haben. Zum Beispiel, man spricht dort von, dass mein Neurotransmitter aus dem Gleichgewicht sind, wie zum Beispiel Serotonin oder Dopamin. Das sind Wohlfühl- oder Glückshormone, die können aus dem Gleichgewicht geraten. Und mein Körper produziert nicht genug von diesen Glückshormonen. Und es ist egal, wie oft ich die Bibel lese, es ist egal, wie viel ich bete, wie mir andere Leute Zuspruch geben, ich komme nicht klar. Weil mir einfach diese Hormone fehlen, oder sie sind, oder wenn wir uns bestimmte Dinge wie Schilddrüse oder Nebenniere, Darm und so weiter anschauen, wenn sie nicht richtig funktionieren, kann es tatsächlich zu dieser Krankheit Depression wirklich kommen. Wichtig ist, dass es jeder von uns kennt diese Symptome. Symptome ist Niedergeschlagenheit, Energielosigkeit, Selbstzweifel, Wertlosigkeit, Sinnlosigkeit, häufig Ängstlichkeit, Unruhe, Erschöpfung und so weiter. Wisst ihr, Depressionen gehören zu den häufigsten Formen der psychischen Erkrankungen. Nach Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO sind Depressionen in Europa und Deutschland vor allen anderen Volkskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder Herzerkrankungen. Auf dem ersten Platz stehen Depressionen. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist auch nicht nur einfach irgendetwas. Sehr oft scheuen sich die Menschen damit, irgendwie zum Arzt zu gehen oder damit irgendwie rauszukommen, weil man denkt, das ist irgendwie so eine Gedankengeschichte, wo ich einfach negativ so ein bisschen bin. Nein, was ist Depression? Möchte das definieren. Depression ist Entfremdung. Es ist eine Hoffnungslosigkeit. Es ist eine Flucht vor Gemeinschaft oder noch deutlicher ausgedrückt, Depression ist Verlust von Bindung. Wir verlieren die Bindung, und zwar zu uns selbst, wir verlieren die Bindung zu anderen Menschen und wir verlieren die Bindung zu Gott. Und hier liegt auch ein großes Problem bei Christen, weil sie die Verbindung zu Gott verlieren. Dieser Zugang ist nicht mehr da. Und alle diese Bibelstellen, die du diesen Menschen vielleicht sagst, die kommen bei ihm nicht an, weil er keinen Zugang mehr hat, weil das eine Krankheit ist. Und es ist so, dass man sagt, Depressionen in 5 Stufen ablaufen. Es ist so ein, man zieht sich zurück. Zuerst erfolgt der Rückzug aus der Gesellschaft, von Freunden, vom Dorf, von der Gemeinde. Die Menschen kommen nicht mehr. Dann ziehen sie sich zurück aus der Familie. Sie gehen nicht mehr zu Familienfeiern, sie bleiben zu Hause, sie machen die Rollläden runter. Und ich weiß, wovon ich rede. Wenn man selbst in der Familie so jemand hatte, dann kann ich euch sagen, darüber zu reden und darüber zu lächeln, sagen, ach, das ist nur Einbildung. Wenn du einen Menschen hast, der absolut, wie soll ich sagen, lebensfroh ist und im Glauben steht und plötzlich in so einer Situation gerät, dann steht man da, und ich kann euch sagen, als Vater ist das dann sehr, sehr schwierig. Und ich bin durch diese Dunkelheit mit meinem Sohn gegangen und ich weiß, was das heißt. Und er ist heute glücklich verheiratet und hat Kinder und ist glücklich in der Gemeinde und ist in der Arbeit für Gott. Und für mich als Vater ist das größte Wunder, dass ich durch diese Dunkelheit mit ihm gehen konnte. Wisst ihr, und genau deshalb stehe ich hier und rede darüber. Dieser Mensch zieht sich auch von sich selbst zurück. Er weiß nicht mehr, was mit ihm eigentlich passiert, weil er keinen Zugang zu sich selbst findet. Und wie ich das auch sagte, auch von Gott. Depressive Menschen haben keinen Zugang mehr zu Gott, zu der Liebe, zu der Hoffnung, zu dem Lebensmut. Und nicht selten kommen dann körperliche Beschwerden. Diese körperlichen Beschwerden werden dann ausgedrückt durch Krankheiten, die natürlich auch manchmal entstehen. Vordergründig sind schon Krankheiten da und dadurch entsteht eine Depression, aber oft ist auch eine Depression quasi eine Folge von verschiedenen körperlichen Krankheiten. Man sagt sehr oft, eine Depression verläuft phasenweise, sie ist sehr variabel. In der Regel dauert so eine Phase von Depression zwischen 2 und 3 Monaten. Und man spricht nicht umsonst von einer saisonbedingten Depression, zum Beispiel die Herbst- oder die Winterdepression. Wenn es dunkel wird und wenn die Sonne sich nicht mehr so schnell zeigt, dann spricht man halt von einer Winterdepression. Die kann schon mal bis zum Frühjahr gehen. Aber ich möchte euch auch etwas Handfestes in die Hand geben. Und zwar, es gibt ganz klare Richtlinien und Kriterien einer depressiven Episode nach DSM-4, woran man erkennen kann, ob jemand depressiv ist, weil das halt ein bisschen nicht ganz so einfach ist zu definieren. Und das möchte ich euch kurz zeigen. Also es sind hier 8 Dinge. Wenn von diesen 4 der folgenden Symptome nahezu jeden Tag wenigstens 2 Wochen lang Bestand haben, reden wir von einer Depression. Von einer Krankheit Depression. Und zwar, das erste ist schlechter Appetit, Gewichtsabnahme ohne Diät oder Appetitsteigerung, Gewichtszunahme. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf. Meistens ist es vermehrter Schlaf, dass Sie gar nicht aufhören wollen zu schlafen. Innere und äußere Ruhelosigkeit und Verlangsamung. Der dritte Aspekt. Der vierte, Verlust von Interesse und Freude an allen üblichen Aktivitäten. Fünftens, Energieverlust, Erschöpfung. Sechstens, Gefühl der Wertlosigkeit, Selbstvorwürfe oder übermäßige und ungerechtfertigte Schuldgefühle, die diesen Menschen natürlich dann sehr stark plagen. Siebtens, Klagen über verminderte Denk- und Konzentrationsfähigkeit und Entscheidungsunfähigkeit. Die Menschen werden nicht mehr, sie können keine Entscheidungen mehr treffen. Sie sind entscheidungsunfähig oft in dieser Situation, weil sie überfordert sind. Und das 8. Kriterium ist wiederkehrende Gedanken an den Tod oder Suizidversuch. Wie gesagt, das sind nicht meine Gedanken, das sind Gedanken, die quasi vom Arzt quasi abgefragt werden, wenn jemand mit diesen Problemen zum Arzt kommt und wenn 4 davon jeden Tag 2 Wochen lang mindestens da sind, dann kann es sein, dass man dann eine Krankheit Depression hat. Die Frage ist, wie sollen wir damit umgehen, gerade wenn Menschen aus unserer Umgebung damit zu tun haben. Einmal ist das natürlich ein sehr schwerer Aspekt, damit sich erstmal Gedanken auseinanderzusetzen. Der wichtigste Punkt allerdings ist Dasein. Leute, lasst Menschen, die in diesen Phasen sind, niemals allein. Und gerade dann, wenn sie sagen, wir wollen allein gelassen werden, bitte raus hier, ich möchte allein sein. Genau diesen Gefallen darf man ihnen nicht machen, weil sie sich immer weiter einigeln und eigentlich genau da der Teufel sie quasi packt und sie immer tiefer in diese Sinnlosigkeit hineingeraten, wo am Ende dann oft der Suizid steht. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass man da ist. Wisst ihr, ich denke immer daran an Hiob. Hiob hat einen Schicksalsschlag erlebt, das ihn definitiv depressiv gemacht hat. Also seine ganze Familie, alles verloren in einem Schicksalsschlag. Und dann kamen seine Freunde. Und ich frage mich oft, was war das Beste, was die Freunde für Hiob getan haben? Könnt ihr darauf antworten? Da sein. Die ersten 7 Tage Schnüss halten und da sein. Es aushalten, dass der andere verzweifelt ist und seine Kleider zerreißt. Es aushalten mit demjenigen. Das ist der Weg. Übrigens, Gott, was tut Gott? Er ist die ganze Zeit da. Und er sagt auch nicht, er lässt den Hiob alles rauslassen, was aus in ihm drin ist, an dieser ganzen Verzweiflung. Er ist da. Genauso die ersten sieben Tage, die Freunde. Und als sie anfingen, dann ihm Ratschläge zu geben, was passiert dann? Als die Ratschläge kamen, dann sagte Gott später zu Hiob, bete für die Freunde, sonst mache ich sie kaputt. Das ist nicht okay. Wir haben aber sehr oft in dieser Zeit gerade das Bedürfnis, demjenigen voll zu labern, will ich das ganz bewusst sagen. Weil wir nicht wissen, was sollen wir noch tun. Aber genau das ist der Gedanke. Du musst da sein. Lass ihn nicht in Ruhe. Halt es aus. Zuhören, sehr wichtiger Punkt. Sich Zeit nehmen, vor allem auch wenn es das x-te Mal ist, was die Person wiederholt. Auch dann immer noch zuhören. Das Dritte ist annehmen. Diesen Menschen, diese schwer fassbare Krankheit, es ist so wichtig, dass man diesen Menschen in dem Moment das Gefühl gibt, dass er angenommen ist. Und ein großes Verständnis. Wichtig ist, dass die sich Depressionen über Monate hinziehen können, bevor eine Genesung erkennbar wird. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Verständnis haben, dass wir einen langen Atem mitbringen. Das Wichtigste ist, oft hat man das Gefühl, sie wollen gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Sie können nicht. Er kann in dem Moment nicht. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist gerade die Krankheit. Die kleinste Treppenstufe ist oft unüberwindbar. Und das Fünfte, was ich hier sagen möchte, kleine Schritte. Es ist wichtig, nicht große Veränderungen zu erwarten, sondern sich Tag für Tag in kleinen Schritten vorwärts zu bewegen. Man kann lernen, besser mit den trostlos erscheinenden Situationen umzugehen. Kleine Schritte sind wichtig. Ich sage immer, kleine Schritte führen uns zum Ziel. Und genau das ist auch bei einem depressiven Menschen oder einer, der daran leidet, sehr wichtig. Was bedeutet das konkret? Praktisch heißt das, dass man zum Beispiel einen Tages- oder Wochenplan aufstellt. Im weitesten Sinne geht es darum, die Flucht ins Bett zu reduzieren, weil dieser Mensch natürlich sich komplett immer wieder zurückziehen möchte. Er möchte sich zurückziehen. Und das soll man verhindern durch einen Tagesplan, den man aufstellt, wo es bestimmte Punkte an dem Tag wichtig sind, wirklich auch mitzumachen und wo man ihn begleitet. Wo man wichtig ist, keine oberflächlichen Versprechungen, das wird schon wieder. Du brauchst nur die richtigen Medikamente oder Kopf hoch. Alles das bringt nichts in dem Moment. Und das, was ich auch schon sagte, still sein und beten. Es ist oft wichtig, einfach ein stilles Gebet für den anderen zu führen oder vielleicht einfach auch sagen, hey du, ich weiß, du kannst jetzt momentan nicht beten, aber kann ich für dich beten? Ich bin einfach vorbeigekommen und ich möchte für dich beten. Und wenn der andere sagt, okay, das ist in Ordnung. Es ist oft so, dass der keine Worte findet, aber du hast vielleicht Worte. Und dann, das fand ich immer so wichtig, dass es so ein Ritual war, dass man einfach in dem Moment einfach für die Person betet. Also sie kann nicht die Worte nicht aussprechen, sie kann das nicht und dann tust du das für diese Person. Das ist ein wichtiger Teil. Und wie gesagt, auch kleine Erfolge. Wichtig ist zum Beispiel rechtzeitiges Aufstehen oder Verrichtungen von täglich anfallenden Routineaufgaben. Zum Beispiel Hygiene und Sauberkeit ist wichtig in dieser Zeit, weil sie sich oft vernachlässigen. Oder ausreichende Körperpflege. Kommt vorbei, tut es mit der Person oder animiert sie, damit sie das tut. Spaziergänge, ein wichtiger Punkt. Bei Depression, Spaziergänge, es ist so unglaublich wichtig in der frischen Luft. Man hat ein ganz anderes Wohlgefühl und diese langen Spaziergänge sind, glaube ich, ein sehr wichtiges Mittel, damit jemand wieder geheilt wird und kein Schlaf am Tag und so weiter. Das sind so einige Vorschläge oder Hilfen vielleicht, wie man quasi Menschen begleiten kann, wenn sie in dieser schwierigen Situation sind. Kommen wir zu unserem Thema Depression in der Bibel. Nun, es ist so, in der Bibel wird nie die Diagnose Depression gestellt. Das ist wichtig. Man kann vieles herleiten, aber Depression als solches, als Krankheit gibt es in der Bibel nicht. Das muss man so genauso sagen. ob unter den Kranken, die Jesus aus Mitleid oder wegen ihres Vertrauens in seiner Vollmacht geheilt hat, Depressive waren, wissen wir nicht. Allerdings im Alten Testament werden von manchen Menschen Verhaltensweisen geschildert, die an depressive Phasen erinnern. Und das möchte ich einfach kurz mit euch teilen. Es gibt Menschen, besonders im Alten Testament, die diese depressiven Phasen hatten. Es ist zum Beispiel Elia. Elia wurde depressiv durch den Gedanken, ich bin allein übrig geblieben. Ich finde das sehr interessant. Sehr oft sind Menschen in der Gemeinde, Menschen sind in der Gesellschaft und trotzdem fühlen sie sich allein. Das heißt, sie sind allein übrig. Elia kämpft auf dem Berg Karmel und es steht immer wieder, wenn ihr diese ganze Geschichte liest, steht immer wieder, dass er sich fühlt, alleine übrig geblieben zu sein. Auch wenn viele Menschen ihn umgeben, und dann kämpft er und irgendwann, als Isabel nach diesem großen Sieg auf dem Berg Karmel, als Isabel, die Königin von Israel, damit gedroht hatte, ihn umzubringen, dann hat er Angst und läuft weg. Und das Besondere ist, er will nur noch schlafen und er will nur noch sterben. Das sagt uns die Bibel, das sind so auch depressive Verstimmungen oder also eine Art depressive Phase, in die Elia mit reinkommt. Ein anderes Beispiel ist Jona. Jona wurde depressiv durch sein Gottesbild. Was für ein Gottesbild hatte er? Er hatte ein Gottesbild, dass Gott diejenigen bestraft, die böse sind. Und die Guten, das ist das Gottesbild eigentlich aus dem Alten Testament immer wieder. Und er konnte es nicht verstehen, dass dieser Gott diese bösen Bewohner von Ninive, und wenn ihr wüsstet, was das für ein Volk war, was die alles schon angetan haben, anderen Völkern, dann würdet ihr verstehen, warum Jona so wütend ist, dass Gott so barmherzig ist. Er kann Gott überhaupt, ein Gottesbild passt überhaupt nicht dahin. Und wisst ihr, und gerade unser Gottesbild kann uns sehr oft in eine depressive Phase mit reinbringen, dass wir Gott nicht mehr verstehen und dadurch irgendwie in diese Depression mit reinrutschen. Der dritte Beispiel ist Jeremia. Jeremia wurde depressiv durch seinen Dienst als Prophet. Weißt du, wenn du zu viel Gegenwind bekommst, wenn du die ganze Zeit gegen eine Mauer rennst, wenn du die ganze Zeit Schwierigkeiten hast, dann ist die Depression kurz vor der Tür. Weil das einfach ein zu viel ist an Überforderung, die man hat. Und Jeremia wird auch der weinende Prophet genannt. Durch übermäßige, nicht endende Belastungen, wenn Herausforderungen zu Überbelastungen werden. Wisst ihr, und einmal klagt er in Jeremia 15, Vers 10, wie geht es mir schlecht, meine Mutter? Oh, warum hast du mich nur geboren? Wo ich auch hinkomme, hasst man mich. Ich bin weder ein Gläubiger, der sein Geld fordert, noch ein Schuldner, der sich weigert zu zahlen. Und doch verfluchen mich alle. Wisst ihr, seine Schmerzen und das, was Jeremia umgeht, finden wir nochmal im gleichen Kapitel im Vers 18. Und er stellt dort die Fragen, warum muss ich endlos leiden? Warum sind meine Wunden unheilbar? Du hast mich im Stich gelassen wie ein Bach, der im Sommer austrocknet und kein Wasser mehr gibt. Das sind so drei Personen, von denen wir kurz uns das anschauen wollen. Ein bisschen mehr stehen bleiben möchte ich bei einer vierten Person. Und das ist die Person Saul. Saul im Alten Testament ist vielleicht die bekannteste Person, wo uns am meisten über Depression quasi oder depressive Phasen gezeigt wird. Saul ist ein bekannter Mann. Er ist der erste König in Israel, der allererste König. Und er hat zunächst mal einen unglaublich tollen Beginn. Zunächst liest man die Geschichte wie ein Märchen. Ein junger Mann wird von Gott zum ersten König über Israel erwählt. Als er König wird, ist das Volk völlig begeistert. Die Freude ist mit der Hoffnung verknüpft, gegen das Seefahrervolk Philister sich wehren zu können und die sie fortlaufend bedrohen. Und der König Saul beginnt auch sehr glanzvoll. In 1. Samuel 14, 47 und 48 lesen wir: Als aber Saul die Herrschaft über Israel bekommen hatte, kämpfte er gegen alle seine Feinde ringsumher. Gegen die Moabiter, gegen die Ammoniter, gegen die Edomiter, gegen die Könige von Zoba und gegen die Philister. Und wohin er sich wandte, da war er siegreich. Und er vollbrachte viele tapfere Taten und schlug Amalek und errettete Israel aus der Hand derer, die sie beraubten. Hört sich wirklich klasse an. Jedoch haben wir beim Saul ein ganz tragisches Ende. Schon bald wendet sich das Blatt und wir können den tragischen und stets voranschreitenden Niedergang dieses Mannes Sauls verfolgen. Ihm gelingt es nicht, den Platz, den Gott ihm eigentlich gegeben hatte, wirklich einzunehmen. Und wir stellen ja bei Saul die Frage: Warum scheitert Saul? Was brachte ihn zu Fall? Wäre sein Scheitern zu verhindern gewesen? Wenn ja, wie? Wenn wir Saul uns anschauen, liebe Zuhörer, dann müssen wir sagen, sein Leben ist voller Widersprüche. Wisst ihr, Saul hat Phasen von mutigen und entschlossenen Handeln und dann wieder von jetzt auf gleich wieder Selbstzweifel und Verzagtheit, fällt er in ein richtiges Loch. Er hat Phasen von ängstlichen Zögern und dann wieder zu einem krassen Gegensatz zu übereilten und vorschnellen Handeln. Saul hat Phasen von jähzornigen, aufbrausenden Anfällen und dann hat er solche Angst wie ein kleines Kind, von Neid und Eifersucht zerfressen. Wisst ihr, er hat Phasen, wo er stressgeplagt durch Davids Musik zur Ruhe findet, dann wieder ein wütender Saul wird, der versucht, David mit dem Speer zu töten. Woher kommen diese Wechsel, diese wahnsinnigen Phasen? Saul ist eine sehr zerrissene, ambivalente Figur, so kann man das bezeichnen. Zunächst mal muss man einfach anschauen, Saul stammt aus einer sehr angesehenen Familie. Und wisst ihr, was bei ihm beschrieben wird? Er war sehr groß, er war sehr hübsch, er war überragend. Das finde ich genial. Schaut mal, in 1. Samuel 9, 1 bis 2, es war aber ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeros, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Apichachs und des Sohnes eines Benjamitas, ein angesehener Mann, der hatte einen Sohn namens Saul, stattlich und schön, so dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Um Hauptlänge überragte er alles Volk. Es ist schon interessant, dass das so beschrieben wird in der Bibel. Also das war schon was ganz Besonderes. Und eigentlich könnte man jetzt sagen, so wie Saul war, dass sein Selbstwert oder das, was er, wenn er so hübsch war, wenn er so alle überragte, dann muss das ja besonders auf sein Selbstbild sich auswirken. Und genau das sehen wir, passt nicht. Schaut mal, was ist denn Sauls Minderwert oder Selbstbild? Wie denkt er über sich selbst? Er denkt ganz negativ über sich. Und wir können das in 1. Samuel 29 und 21 lesen. Da spricht der Prophet Samuel zu Saul und sagt: Und wem gehört alles Begehrenswerte in Israel? Nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Da antwortete Saul und sprach: Bin ich nicht ein Benjamiter von einem der kleinsten Stämme Israels und ist mein Geschlecht nicht das geringste unter den Geschlechtern der Stämme Benjamins? Warum sagst du mir denn solche Worte? Schaut mal, wenn wir uns das jetzt mal ganz vor Augen führen. Groß, hübsch, überragend. Wie denkt er über sich? Klein, gering, nicht der Rede wert, minderwertig. Der Mensch ist das, liebe Zuhörer, was er über sich selbst denkt. Und oft sagen wir überlesen das sehr oft, weil es genauso in unsere christliche Denkweise passt, weil wir ja auch gering von uns halten müssen. Wir sollen ja klein von uns denken, wir sollen uns nicht überheben. Aber wir haben einen großen Fehler gemacht in der ganzen christlichen Erziehung. Wir erziehen sehr oft unsere Kinder, liebe Christen, und das müssen wir uns wirklich sagen lassen, zu depressiven Gedanken. Weil wir ihn von klein auf, da wo sie eigentlich das Gefühl haben müssen, sie sind die Größten, sie werden es schaffen, sie sind geliebt, sie sind angenommen. Dort sagen wir ihnen, wer bist du schon? Du bist gar nichts. Für wen hältst du dich? Versteht ihr? Denn natürlich müssen wir diesen Gedanken den Kindern auch mitgeben, aber erst nachdem wir ihnen diesen Wert und diese Annahme und diese Liebe vermittelt haben, dann müssen wir ihnen sagen, dass sie jetzt aufpassen müssen und nicht egozentrisch zu leben. Was ich treffe so viel Menschen in der Seelsorge, Christen, und es ist interessant, Jugendliche, 14- bis 16-jährige Mädels, die sich bei uns taufen lassen, die sagen, sie haben eine ganz schwere Selbstzweifel. Und ich dachte, hä? Du bist wunderschön. Du bist super hübsch. Sie haben Phasen, wo sie sich geritzt haben. So haben sie sich gehasst. Und ich frage, woher kommt das? Und vielleicht sitzt du da als Vater und Mutter, keine Ahnung. Doch. Wir haben etwas verpasst. Wir haben verpasst, ihnen den Wert zu geben, die Annahme und die Liebe. Das ist das Erste, was man einem Kind mitgeben muss und dann natürlich ihnen auch zeigen, dass sie die ganze Zeit natürlich nicht selbstbezogen leben sollen. Aber dadurch ist unser Selbstbild sehr oft Minderwertigkeit. Und wisst ihr, das ist die Grundlage, wie oft quasi depressives Gedankengut in das Leben eines Christen kommt. Und er liest von der Liebe Gottes, aber er kann das in sein Leben nicht beziehen, weil man ihm gesagt hat, wer bist du denn? Du bist gar nichts. Du schaffst das nicht. Das Schlimme ist, beim Saul, es geht richtig weiter. Saul übernimmt keine Verantwortung. Das Interessante ist, in 1. Samuel 9, Vers 22 lesen wir, als Samuel diesen Saul kennenlernt, der ist so passiv, der steht einfach da und da steht, interessant ist in dieser Stelle, 1. Samuel 9, 22, Samuel aber nahm Saul samt seinen Burschen und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter den Geladenen, deren Zahl war etwa 30 Mann. Was bedeutet das? Saul übernimmt überhaupt keine Initiative, der ist total verantwortungslos, der sitzt einfach da. Und Samuel nimmt ihn, er führt ihn, er setzt ihn. Ein Mensch, der sein negatives Selbstbild hat, übernimmt keine Verantwortung. Das Vierte, was wir hier sehen, und das ist besonders, und das ist auch nochmal etwas, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, was unser Leben sehr stark mitgeprägt hat, das ist die Schamangst. Ich weiß nicht, ob ihr Schamangst kennt. Doch. Russlanddeutsche Kultur ist eine Schamkultur. Sag mir noch mal, russlanddeutsche Kultur ist eine Schamkultur. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wie viel depressives Gedankengut in dieser Schamkultur drin ist, das ist unglaublich. Bei Saul, er schämt sich. Wovor schämt er sich? Er hat zum Beispiel schämt sich vor seinem Onkel, als Saul zurückkommt von der Begegnung mit Samuel, wo Samuel ihn mit Öl gesalbt hat. Da schämt er sich, das seinem Onkel zu erzählen. Lesen wir in 1. Samuel 10. Da sprach Sauls Onkel, teile mir doch mit, was euch Samuel sagte. Saul antwortete seinem Onkel, er sagte uns, dass die Eselinnen gefunden seien. Was aber Samuel von dem Königtum gesagt hatte, das verriet er ihm nicht. Er schämte sich, dass er hier gesalbt wurde. Oder eine andere Geschichte, die kennen wir schon eher. Und zwar, als das ganze Volk Israel zusammenkommt und sie den Saul zum König krönen wollen, sind alle da, alle 12 Stämme, alle sind da. Wer fehlt? Saul. Saul ist nicht da. Wo ist er? Er schämt sich. Er hat sich verkrochen. Er hat sich versteckt. Und es muss Gott gefragt werden. Da steht, da fragten sie den Herrn weiter, kommt der Mann noch hierher? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei den Geräten versteckt. Schamangst, immer wenn es drauf ankommt. Aber ich doch nicht. Andere können es viel besser. Wer bin ich schon? Plötzlich höre ich, dass der Chef mit mir reden will und ein Gespräch fordert. Und jetzt denke ich so, oh, jetzt ist alles aus. Sie haben mich entdeckt. Jetzt wissen alle, wer ich bin und was ich getan habe. Dabei hast du gar nichts Falsches getan. Aber du hast diese Schamangst. Schamangst ist ein Gefühl, das wir in jungen Jahren entwickeln und bis ins Alter unser ständiger Begleiter wird. Sie verfolgt uns wie ein Schatten. Ein Schatten wird man nicht los. Scham über die eigene Minderwertigkeit und Angst könnte jemand könnte das entdecken. Wisst ihr, gehen wir aber unserer Schamangst auf den Grund, stoßen wir auf etwas sehr Verborgenes, und zwar tief in uns. Wir sprachen gerade über das Herz. Tief in uns gibt es eine Schamangst. Was bedeutet das? Da ist etwas Verborgenes, was verabscheuungswert, was böse, was gemein, was anmaßend ist und so wenig liebenswert, dass jeder, der es entdeckt, sich nur eins tun kann, sich angewidert von uns abzuwenden und uns aus der Gemeinschaft stoßen. Und so leben wir mit dieser Schamangst in unser Leben. Das Interessante ist, wir sind Christen geworden. Wir sind bekehrt. Wir haben die größte Liebe, die es gibt, erlebt, die unser Leben eigentlich verändert hat. Aber sie ist nicht bis zu der Schamangst durchgedrungen. Und so passiert ein fünftes: Sauls Rückzug in ein falsches Selbst. Jemand, der in der Schamangst lebt, hat nur eine Chance. Er muss sich zurückziehen. Er muss ein neues Selbst aufbauen. Er muss einen Schutzwall aufbauen. Er muss eine Fassade aufbauen. Wie geht's dir? Ja gut, alles ist wunderbar. Nichts ist wunderbar und nichts ist gut. Der Rückzug. Jeder von uns erlebt schon Zeiten, wo wir ausgelacht, wo wir ausgeschlossen oder gedemütigt oder in irgendeiner Form Missbrauch erleben. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber Menschen, die sich minderwertig fühlen, die diese Schamangst in sich tragen, sie erfahren das als einen Weltuntergang. Und gerade Menschen, die besonders sensibel sind. In der Seelsorge erlebe ich das immer wieder, dass wir damit auseinandersetzen müssen, dass wir sehr viele sensible Menschen haben unter uns. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Jeder muss sich selbst damit umzugehen lernen. Wisst ihr, das Schlimme ist bei diesem Rückzug, es kann sein, dass du tief Depressionen hast, du ziehst dich zurück, aber vordergründig bist du ziemlich arrogant, weil es ein falsches Selbst ist, weil es nicht etwas Echtes ist. Und die Gefahr bei diesem falschen Selbst ist, Gott kommt nicht zu meinem wahren Selbst durch. Und der Satan, der Vater der Lüge, und der kann Christen quälen in so einer Zeit. Und so kommt das, ich will ja da nicht lange stehen bleiben, so kommt es dazu, dass Saul Suizid begeht. In 1. Samuel 31, 4 steht, da sprach Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit nicht diese Unbeschnittenen kommen und mich erstechen und misshandeln. Aber sein Waffenträger wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich selbst hinein. Saul begeht letzten Endes Suizid. Und damit sind wir bei dem zweiten Teil unseres Themas Depression und Suizid. Was ist Suizid? Unter Suizid versteht man lateinisch sui, selbst, und cedere, töten, also Selbsttötung. Suizid ist eine schwerste Auswirkung einer Depression. Am Ende einer schweren Depression steht Suizid. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wann besteht denn eine Suizidgefahr? Man sagt, das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel in der näheren Familie oder in der Umgebung oder wie jemand mir erzählte, seitdem mein Mitstudierender oder Klassenkamerad sich umgebracht hat, seitdem kommen diese Gedanken auch in mich rein. Es kann passieren, dass das damit zu tun hat. Frühere Suizidversuche oder direkte oder indirekte Suizidankündigungen. Wenn Menschen äußere, konkrete Vorstellungen haben über die Art der Durchführung oder diese sogenannte unheimliche Ruhe. Wenn Menschen Selbstvernichtungs- oder Katastrophenträume haben. Wenn Verlust von jeglicher Zukunftsplanung da ist. Es kann besonders in zerrütteten Familienverhältnissen sein, wo Kinder da sind, die sexuell missbraucht worden sind. Da ist der Suizid oft nicht weit weg. Verlust von primären menschlichen Kontakten, Liebesenttäuschung, Vereinsamung und Ausstoßen sein. Wisst ihr, es gibt keinen klaren Umgang mit einem Menschen. Wie soll man mit einem Menschen umgehen, der seinen Suizid offenbart? Habt ihr sowas erlebt? Hast du erlebt, dass jemand aus deinem Bekanntenkreis gesagt hat, weißt du was, ich würde mich hier umbringen wollen? Das ist eine schwere Situation. Deshalb ist unser Thema heute sehr, sehr tief. Wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich dann, was tue ich damit? Was soll ich tun? Es gibt keine hundertprozentig verlässliche Methoden zur Abwendung von Suiziden. Das muss man vorher sagen. Gibt es nicht. Und wenn du die besten und die schönsten Dinge demjenigen mitgibst, es kann trotzdem sein, dass die Person sich umbringt. Was kann man aber allerdings vielleicht in dieser Situation tun? Nimm die Person ernst, die sich dir anvertraut hat. Wisst ihr, die Meinung, wer sagt, dass er sich umbringt, tut es nicht, stimmt nicht. Es gibt ja so ein Sprichwort, dass man, wenn der das sagt, das sind die Sprüche nur Sprücheklopfer, aber die tun das wirklich nicht. Stimmt nicht. Wisst ihr, was die Erfahrung sagt? Die Erfahrung sagt, dass fast über 90% von den Menschen, die von der Brücke springen, in dem Moment, wo sie gesprungen sind, bereuen. Die überleben, die können es erzählen, die anderen ja nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, nimm dieses ernst, wenn jemand das sagt, wenn das jemand offenbart. Ist das wichtig, dass wir das ernst nehmen und nicht irgendwie so abtun, naja, das ist ja nur Sprüche klopfen. Nehm auch die Gedanken ernst. Wisst ihr, Gedankenwelt ist sehr wichtig. Wenn jemand, der depressiv ist und auch mit diesem Gedanken des Suizids sich rumträgt, dann ist es sehr wichtig, mit ihm zu reden über seine Gedanken, egal wie schräg sie sind. Weil über die Gedankenwelt geht das Ganze. Das negative Selbstbild geht über die negative Sicht meiner Umgebung und die negative Zukunftserwartung. Alles das hat mit meinen Gedanken zu tun, über mich selbst, über meine Umgebung und über die Zukunft. Und deshalb ist es sehr wichtig, darüber zu reden, dass dieser Mensch sprechen kann, dass er eine Basis hat, wo er reden kann. Und auch hier, höre ihm bitte zu. Ein viertes, bleib im Gespräch. Wisst ihr, du darfst im Gespräch mit dem Betreffenden ruhig nachfragen, ob du das richtig verstanden hast. Habe ich richtig verstanden? Du möchtest dich umbringen? Boah, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich dachte, das ist eine blöde Frage. Ich kann das nicht fragen. Doch, das solltest du fragen. Du solltest nachfragen. Du solltest das darüber sprechen mit dieser Person. Man kann zum Beispiel den Depressiven das Versprechen abnehmen, wenigstens bis zum nächsten Gespräch keinen Selbstmordversuch zu unternehmen. Versprich mir bitte. Wir treffen uns nächste Woche, aber versprich es mir. Es sind wichtig, diese kleinen Details möglichst bald einen neuen Termin geben oder Einleitung einer medikamentösen Behandlung, die möglichst die Wiederherstellung des Schlafes wieder. Es ist ja sehr oft, dass wenn man nicht geschlafen hat und dann kommen ja diese ganze Sache, die einen überfällt. Und dann so eine Übersprungshandlung, dass man dann sich das Leben nimmt. Wichtig ist, du bist nicht verantwortlich. Du bist nicht verantwortlich. Und das ist sehr oft von den Menschen quasi, die das gehört haben und dann spüren, boah, ich bin verantwortlich, ich soll was tun. Was soll ich denn tun? Ich kann nichts tun. Du bist nicht verantwortlich und du wirst es auch nicht sein. Wichtig ist einfach, dass du weißt, dass du eigentlich diese Verantwortung nicht übernehmen darfst und nicht kannst, weil jeder Mensch verantwortet von der Bibel her für sein Leben selbst. Sachen wie vermeide pauschale Ratschläge, aber besonderweise finde ich, vermittle Hoffnung und Gebet. Hilft der Person, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Vermittle Hoffnung und lebendige Hoffnung. Wisst ihr, Selbstmord wird dann erwogen, wenn der Mensch keinen Ausweg mehr sieht. Das Besprechen der Situation ist vielleicht ganz gut so. Die Frage ist, ist mein Leben, ist meine Lage wirklich so hoffnungslos? Und wenn ich verstehe, nein, eigentlich nicht. Aber wie ich das bewerte, das ist das Problem. Jeder kleinste Hoffnungsschimmer kann Suizidgefährden dazu bewegen, den Selbstmord wenigstens aufzuschieben. Achter Punkt, verliere dich selbst nicht aus dem Blick. Ich muss auch ehrlich sagen, in so einer Situation darfst du es nicht allein tun. Gehe nicht allein durch diesen Weg. Du bist dafür nicht fähig, einen Menschen allein zu begleiten durch diese Geschichte. Hole dir Verstärkung aus der Seelsorge, wo auch immer. Und wichtig finde ich auch, und das ist der neunte Punkt, nehme Hilfsangebote in Anspruch. Und zwar die Telefonseelsorge, die hier gezeigt wird, die kann man anrufen, wo Menschen sich mit solchen Fragen auskennen. Es gibt auch eine Krisenkompass-App, die möchte ich einfach empfehlen in dieser Situation. Schaut euch im Internet mal die Krisenkompass-App an. Ladet sie euch runter. Wenn ihr Menschen kennt, die sich mit diesen Gedanken rumschlagen, es ist wichtig, dort sind Seelsorgerinnen und Seelsorger aus der evangelischen Kirche, die ausgebildet sind dafür, um da wirklich zu helfen in dieser Situation. Geht nicht alleine dadurch. Das ist ein wichtiger Punkt. Und im aktuellen Fall scheut nicht, die Polizei zu rufen. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn die Frage ist, wenn dich jemand anruft, das habe ich erlebt mehrfach, wo jemand sagte so, ich verabschiede mich jetzt, ich bin jetzt los und wir sehen uns nie mehr wieder. Dieser Punkt, diese Situation wünsche ich niemand. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir lernen, auch mit diesen Dingen umzugehen und dass wir uns Hilfe holen, dass wir nicht alleine durch diese Situation gehen. Ich möchte zum Schluss noch eine ethische Grenzlinie und eine biblische Sicht über Suizid euch mitgeben. Was bedeutet das, Suizid, wenn sich jemand, wir mussten uns als Gemeinde damit auseinandersetzen, vor vielen Jahren ist ein Gemeindemitglied von uns hat Suizid begangen und wir waren total überfordert. Wie sollen wir das klären? Wie sollen wir darüber reden? Wie sollen wir die Beerdigung durchführen? Wie sollen wir das einordnen? Wie geht das? Wir waren sehr dankbar, dass wir da diese Hilfe bekamen. Es gibt eine ethische Grenzlinie. Ja, es ist Selbstmord oder Suizid ist eine Sünde. In 5. Mose 32, 39 steht, seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand kann aus meiner Hand retten. Und aus 2. Mose 20, 13, das 5. Gebot lautet, du sollst nicht töten, auch dich selbst nicht. Das ist von der Bibel her eine ganz klare Definition. Und wirklich, wenn jemand aus freien Stücken, ich betone, aus freien Stücken diesen Weg geht, geht er den Weg der Sünde. Das ist aber, da gibt es ja noch einen anderen Punkt, und das ist keine Sünde. Keine Sünde bedeutet, ich bestehe aus Körper, Seele und Geist. Wenn nun mein Körper mit Drogen vollgepumpt wird oder durch Depression, Krankheit derart die Hoffnung verliert und völlig die Kontrolle über die Seele und Geist übernimmt und sich selbst tötet, dann wird Gott ihn retten. Und ich kann euch eins sagen, der zweite Punkt ist der größte Punkt, weil die meisten, die sich selbst das Leben nehmen, das nicht freiwillig tun. Und deswegen darf man nicht von einem Freitod sprechen und man darf auch nicht von einem Selbstmord reden. Hört auf, redet über Suizid, aber redet nicht über Selbstmord oder Freitod, weil es nicht dem entspricht. Weil in der Regel der Mensch dann aus der Verzweiflung heraus, aus der Krankheit heraus, einfach keine Kontrolle mehr hat. Es ist eine Krankheit, die den Patienten in den Tod treibt. Der Suizid ist das tödliche Ende einer Depression, so wie der tödliche Asthmaanfall das Ende einer Krankheit sein kann. An dieser Krankheit oder Erkrankung ist niemand schuld. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, wie wir diese Geschichte sehen, wie wir damit umgehen. Mein letzter Punkt ist Jesus. Auch Jesus war in einer depressiven Situation. Und wisst ihr, es steht von Jesus in Matthäus 26, er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Jesus hatte auch diese depressive Phase kurz vor seinem Tod. Und da steht, dass er sogar Blut geschwitzt hat. Natürlich sagen viele Prediger, der hat damit zu tun, dass Jesus ja unsere Sünde auf sich genommen hat. Im bestimmten Fall ja, aber hier geht es doch um eine körperliche Reaktion. Das heißt, er war depressiv wirklich am Ende. Die Bibel gibt uns einen erstaunlichen Einblick in Jesu Seelenleben. Und von ihm lernen wir, gegen die Depression auch zu kämpfen. Der erste Punkt ist, er wählte einige enge Freunde aus und bat sie, bei ihm zu bleiben. Wisst ihr, er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich. Deshalb, wenn du in einer depressiven Phase bist, niemals jetzt alle Leute irgendwie damit konfrontieren. Nimm 2, 3 Leute in diesen Weg mit. Lade sie ein und rede mit ihnen darüber. Das ist ein wichtiger Punkt. Zweitens, Jesus legte ihnen seine Seele offen. Er sagte in Matthäus 26, 38, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod bedeutet, mir ist am liebsten danach, ich würde jetzt sterben. Das heißt, das ist ein klarer depressiver Angriff oder eine Phase und er nimmt quasi seine Jünger mit in diese Gedanken. Das Dritte, er bat sie um ihr Gebet und Mitringen in diesem Kampf. Bleibt hier und wacht mit mir. Betet mit mir, bat er sie. Deshalb ist es dieses Gebet und dieses Mit-Dabei-Sein einen Menschen, der in einer depressiven Phase ist, so wichtig. Das Vierte, er goss dem Vater im Gebet sein Herz aus. Er sagte, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und das Fünfte ist, er legte seine Seele in die weise, souveräne Hand Gottes. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier können wir erkennen, dass ein depressiver Mensch es nicht alleine schafft. Er braucht andere. Deswegen war Jesus so enttäuscht, dass die Jünger ihn da im Stich gelassen haben, dass sie eingeschlafen sind in dieser schweren Phase. Und deshalb ist es wichtig, lass uns davon lernen, wenn wir in solche Phasen kommen, dass wir Menschen mitnehmen und uns nicht zurückziehen, wie das die Krankheit ja besonders zum Vorbild hat. Und das Letzte, er richtete seine Augen auf die herrliche zukünftige Gnade. Wisst ihr, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es viele Fragen, wahrscheinlich gibt es auch noch viel darüber zu sagen oder viel ist es nicht gesagt worden. Für mich war es sehr wichtig, dieses Thema einfach mal zu öffnen und darüber zu reden. Und ich wünsche einfach, wenn du in diese Phasen kommst oder wenn du Menschen kennst, die in diesen Phasen sind, lade dir die Krisen-App runter und suche Hilfe. Suche bei Seelsorge Hilfe, weil ich merke einfach, ich begleite einige Menschen, die auch Medikamentenunterstützung brauchen, aber sie kommen halt auch zum Gespräch in die Seelsorge und so gehen wir diesen Weg, wo sie auch aus dieser Krankheit rauskommen können. Wir wollen ihnen helfen. Wisst ihr, von der Gemeinde heißt es, wir haben es letztens in Matthäus ausgelegt bei uns, dass der Hirte wie viele Schafe alleine lässt, um eins nachzugehen? 99. Also 100 sind die ganze Gemeinde. 100 sind die ganze Gemeinde. Und denke ja nicht. Und für mich als Pastor ist das, ich habe als Pastor nur Sinn, wenn ich mich um die einzelnen Menschen kümmere, die verloren gehen. Was auch immer ihr Beweggrund ist. Und ihnen nachzugehen und vielleicht sogar seine Aufgaben hier und da mal zu vernachlässigen, sagt Jesus, ist der wichtigste Punkt. Geh diesen Menschen nach, die verloren gehen. Und lass uns diese verlorenen Menschen einfach auch wieder im Blick haben. Das ist mein Wunsch. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich will auch kurz ein Gebet sprechen. Steht dazu bitte auf. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank heute Morgen für deine Gegenwart. Lieber Vater, ich bitte dich besonders für Menschen, die hier sitzen und die spüren, dass wir heute über sie gesprochen haben. Die spüren, dass sie diese Gedanken haben. Sie spüren, dass das ihr Zustand ist. Aber leider sich niemand öffnen können, nirgendwo hingehen können, wo sie das auch aussprechen können. Lieber Vater, schenk hier in dieser Gemeinde Menschen, dass sie aufeinander Acht haben, dass sie in die Tiefe der Gespräche gehen und dass wir wirklich uns öffnen können voreinander und dass wir uns einander helfen können, durch diese schwere Phasen zu gehen, Herr, diese depressiven Phasen. Und aber auch, Herr, wenn jemand hier ist, der diese Gedanken hat an Suizid, Herr, du kannst Menschen diese Hoffnung wieder vermitteln. Du kannst sein Herz öffnen, damit dieser Strom, dein Strom der Liebe Gottes wieder in sein Leben fließt. Lieber Vater, und das möchte ich ganz bewusst sprechen. Ich möchte diese, deine Liebe in ihr Herz hineinsprechen. Herr, öffne ihr Herz, dass sie heute sich für deine Liebe öffnen und wo sie wieder die Hoffnung und diese Liebe wieder ihr Leben verändert. Danke für dein Wort. Es ist nicht leer, es ist voller Hoffnung und es bewirkt einiges. Ich bin fest davon überzeugt. Amen.